Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Die Mieten gehen hoch. Wir haben es ja gerade gehört. Das betrifft ungefähr jeden zweiten von uns. Denn die Hälfte der Deutschen mietet ihre Wohnung oder ihr Haus und besitzt sie nicht. Ganz anders als im Rest Europas. Deshalb interessiert uns Deutsche das Mieten besonders. Warum also wird es gerade so teuer? Ein Grund ist, dass, wie gerade gesagt, die Behörden immer weniger Neubauten genehmigen. Aber da steckt noch mehr dahinter. Drei Banken in den USA haben ordentlich gewackelt und die Credit Suisse in Europa. Aber aus der Politik und der Europäischen Zentralbank heißt es, das ist nun wirklich keine Bankenkrise. Im Vergleich zu 2008, als Lehman Brothers zusammenkrachten, sei alles viel stabiler und besser. Wirklich? Was genau ist denn heute anders? Und reicht das? Zumal vielen heute Morgen erstmal der Puls hochging, vermutlich, als bekannt wurde, die Aufseher der Europäischen Zentralbank, die haben für heute außerplanmäßig eine Sondersitzung einberufen, um nochmal genauer hinzuschauen. Gibt es da eine Bank irgendwo in der Eurozone, die vielleicht doch schwach auf der Brust ist? Claudia Wehrle ist an der Börse in Frankfurt mit Ulrich Kater verabredet, mit dem Chefvolkswirt der Dekabank, also der Fondstochter der Sparkassen. Schön, dass Sie beide da sind.
Ja, Herr Kater sitzt neben mir. Herr Kater, ist denn die Lage angesichts der Sitzung, dieser Ad-hoc-Sitzung der Europäischen Zentralbank, ist die Lage vielleicht doch kritischer, als Notenbanken und Aufsichtsbehörden und Politiker das bislang glauben machen?
Naja, es wäre schlimm, wenn die Gremien nicht tagen würden und jetzt nicht unter Volldampf arbeiten würden. Und das ist genau passiert. Man sammelt natürlich alle Daten nochmal doppelt und dreifach und informiert sich gegenseitig. Und das ist heute auch wieder getan. Und heute ist rausgekommen, dass es zurzeit keine dramatischen Mittelbewegungen gibt. Und eben auch das Ergebnis, was man schon vorher, also auch schon vor den Krisenfällen jetzt, fürs europäische Bankensystem immer wieder festgestellt hat, dass eben Eigenkapital und auch Liquidität deutlich größer sind als beispielsweise im letzten Krisenfall. Die Puffer gegen solche Bewegungen, die wir jetzt haben, und es sind die Zinssteigerungen, die eben die Probleme hervorrufen, diese Puffer sind groß. Und jetzt muss man sehen, wie der Finanzsektor durch diese Zinssteigerungen weiter durchfährt.
Wir haben heftige Turbulenzen, heftige Kursschwankungen in den vergangenen Tagen gesehen. Waren die übertrieben?
Wenn so viel Unsicherheit im Markt ist, dann gibt es immer Übertreibungen. Das kann man dann nur aus dem Nachhinein beurteilen. Es ist ein generelles Thema für den gesamten weltweiten Finanzsektor, dass die Zinsen so stark gestiegen sind. Das bedeutet, dass die Vermögensgegenstände überall geringer bewertet werden. Das geht von Aktien über Anleihen vor allen Dingen bis hin in die Immobilienbereiche. Und das ist die Belastung, die die Finanzmärkte abfedern müssen, die Finanzinstitutionen abfedern müssen mit ihren Puffern. Das ist eine Begleiterscheinung dieser restriktiven Geldpolitik, die dazu dient, die Inflation zu bekämpfen. Und es ist eine alte Erkenntnis der Geldpolitik, dass solche Aktionen, eben die Wirtschaft abzubremsen, nicht kostenlos kommen. Es darf natürlich keine Unfälle geben, insbesondere im Finanzsektor. Und der Finanzsektor ist immer heterogen. Es gibt immer stärkere und schwächere Glieder in dieser Kette. Und dort, wo schwächere Glieder diese Belastungen eben dann nicht aushalten, obwohl die Puffer im Durchschnitt groß sind, da muss man gezielt eingreifen, gezielt die Glieder stärken. Das ist die Erkenntnis aus der letzten Bankenkrise, wo man eben das Glied Lehman nicht hat reißen lassen. Und das ist feste Philosophie gegenwärtig. Und so wurde ja auch gehandelt, sowohl in den USA jetzt als auch in Europa, je nachdem, was da notwendig wird.
Bei der Silicon Valley Bank, bei der Credit Suisse sind die Notenbanken eingesprungen. Im Fall der First Republic Bank hat nicht der Staat, sondern da haben die US-Banken finanzielle Hilfe garantiert. Ein Schritt in die richtige Richtung, um wieder Vertrauen zu schaffen?
Ja, unbedingt. Es geht, wie gesagt, um diese einzelnen Glieder in der Kette, die stabilisiert werden müssen. Es gibt sehr, sehr viele Maßnahmen. Das hängt dann immer von der einzelnen Problemlage ab. Und das ist auch kennzeichnend. Wir haben eine sehr unspezifische Bedrohungslage, wenn ich das mal so sagen darf. Die Zinsen steigen für alle und fallen auf ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Man kann nicht eine generelle Krisenursache für alle Banken feststellen. Die Silicon Valley Bank hat mit der Credit Suisse Bank beispielsweise überhaupt gar keine Verbindung, sowohl vom Geschäftsmodell als auch von den Geschäftsbeziehungen her. Und das macht es eben schwierig, weil das Vertrauen lebt eben von Transparenz und der Finanzsektor ist eben so heterogen, dass diese Zinssteigerungen auf sehr unterschiedliche Situationen fallen. Und die kann man nicht mit einem Mal erklären alle. Man muss nur deutlich machen, dass wenn irgendwo Probleme sind, dass es dann Lösungsmöglichkeiten gibt. Und Liquidität, Eigenkapital sind die beiden Dinge, die bei jedem Problemfall in der Diskussion stehen. Und für die muss es dann eben jeweils Lösungen geben.
Kurz zum Schluss, hat man die Gefahren der steigenden Zinsen unterschätzt?
Man hat lange gefragt, ob denn die Zinssteigerungen schon überhaupt was bewirken, weil die Inflation immer noch so hoch ist. Aber jetzt merkt man eben, dass Zinssteigerungen der Notenbanken, wie das die Geldpolitiker schon eigentlich und Theoretiker eigentlich ja schon wissen, dauern in der Wirkung 1 bis 2 Jahre. Und es geht jetzt erst einige Monate, dass die Zinsen eben deutlich nach oben gekommen sind. Das heißt, wir sind in dieser Wirkungsphase drin. Der Tanker der Wirtschaft wird abgebremst, um die Inflation runterzubringen. Das ist nicht schön, aber das ist immer der Preis, wenn man eine aus dem Ruder geratene Inflation in den Griff kriegen will. Und der Preis ist es wert, weil hohe Inflationsraten auf Dauer sind auch extrem teuer und extrem schädlich.
Sagt Ulrich Krater, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Wie ergeht es denn in dieser Bankenkrise den Aktien der deutschen Banken an der Börse?
Es gibt keinen klaren Trend. Klar, die Stimmung, die bessert sich in der Branche. Aktien der Deutschen Bank heute 0,5% im Plus. Papiere der Commerzbank, die verlieren 0,2%.
Und der DAX, der hat sich erholt, ist aber jetzt wieder unten.
Ja, im Moment wieder fast 1% im Minus bei 14.842 Punkten. Außerdem, wir dürfen nicht vergessen, heute ist Verfallstag, also ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und Indizes fällig werden. Und an solch einem Tag, da versuchen große Investoren oft, die Kurse in die eine oder andere für sie günstige Richtung zu bringen, indem sie entsprechend Aktien kaufen oder verkaufen. Und das kann dann zur Folge haben, dass Kursausschläge zu beobachten sind, für die es gar keine so rechte Erklärung gibt.
Vonovia schauen wir uns gleich nochmal genauer an, den größten deutschen Wohnungskonzern, auch der größte deutsche Vermieter. Die machen Gewinn, geben aber den Aktionären davon weniger ab. Wie kommt das an?
Aktien von Vonovia werden heute verkauft. Es ist eben schon ein bisschen auch angesprochen worden, nicht nur Vonovia, die gesamte Immobilienbranche bekommt die Folgen der hohen Inflation und der stark gestiegenen Zinsen zu spüren und das verunsichert.
Und die Inflation im Euroraum, die schwächt sich auch nur minimal ab.
Das ist richtig. Im Januar lag sie bei 8,6%, jetzt sind es 8,5%. Das Problem ist allerdings, dass die sogenannte Kerninflationsrate, also bei der Preise für Energie und für Lebensmittel herausgerechnet werden, dass diese Kerninflationsrate nach wie vor sehr hoch ist.
Wie steht der Euro?
Der wird mit einem $1,0618 gehandelt, die Umlaufrendite von 2,29 auf 2,26% gesunken. Und für die Feinunze Gold müssen am Mittag $1,942,01 gezahlt werden.
Danke, Claudia Werle. Geschäftsberichte können ja eine trockene Sache sein. Das Trostpflaster, man erfährt, wie viel der Chef verdient. Bei der Deutschen Bank verdient der Chef nur ein bisschen mehr dieses Jahr. Die Aufsichtsräte sind mit dem Vorstand insgesamt nicht ganz zufrieden und haben dieses Jahr die Boni gekürzt. Bei der Fondtochter der Deutschen Bank, der DWS, stehen die Boni auch im neuen Geschäftsbericht. Den haben sich heute Analysten von Greenpeace angeschaut und sagen, die Bonuszahlungen, die waren nicht nur zu hoch, die waren auch ein Anreiz für Greenwashing. Michael Erhardt berichtet.
Man muss im Nachhinein schon feststellen, dass es eine Zeit lang überschwängliches Marketing bei dem Thema Nachhaltigkeit gab. Dieser Satz stammt von einem, der es wissen muss, nämlich dem Chef der DWS, Stefan Hoops. Hintergrund der Äußerung im vergangenen Dezember ist ein Greenwashing-Skandal bei der Fondtochter der Deutschen Bank. In dessen Verlauf hat der ehemalige Vorstand Asoka Wörmann seinen Posten im vergangenen Jahr räumen müssen. Greenwashing mit System, das wirft Greenpeace der DWS nun für die vergangenen Jahre vor. Demzufolge habe das Bonussystem die Grünwäscherei begünstigt.
In der Vergangenheit war das so, also da sprechen wir im Jahre 2020, dass eben ein Nachhaltigkeitsziel für den Chef der DWS es eben war, das Volumen an nachhaltigen Fonds hochzufahren, wobei durchaus erlaubt war, auch traditionelle Fonds einfach umzuetikettieren.
Sagt Greenpeace-Finanzexperte Maurizio Vargas. So gibt es laut Geschäfts- und Vergütungsberichten von 2019 auf 2020 einen Sprung, in dem Anlagen mit dem Stempel ESG im Portfolio der DWS sprunghaft angestiegen sind, nämlich um über ein Drittel. ESG steht für die Kriterien Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Für diesen Zeitraum schreibt die DWS im Vorfeld der Hauptversammlung an ihre Aktionärinnen und Aktionäre, dass der Anteil von ESG-Zielen mindestens 20% der gesamten individuellen Boni der Geschäftsführer ausmache. Im Jahr 2021 hat die DWS dann eine Kehrtwende vollzogen. Aus Sicht von Greenpeace-Analyst Maurizio Vargas allerdings nicht zum Guten.
Wurde der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben? Weil jetzt ist es so, dass der Bonus in die Höhe geht, wenn beispielsweise die eigene Belegschaft zum Müllsammeln loszieht. Also, dass die Nachhaltigkeitsziele eigentlich weitestgehend wirkungslos und absurd sind.
Im Frühjahr 2021 bereits kam es zum Skandal bei der DWS, als die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Fondsgesellschaft nach kurzer Amtszeit gefeuert wurde. Sie warf dem Unternehmen vor, sich weitaus grüner zu präsentieren, als es tatsächlich der Fall ist. Inzwischen ermitteln amerikanische Behörden und die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes, dass die DWS Fonds in ihren Verkaufsprospekten nachhaltiger dargestellt habe, als sie sind. Die Vorwürfe von Greenpeace jedenfalls weist die DWS zurück. DWS-Sprecher Sebastian Krämer-Bach.
Die Recherche ist verzerrend und basiert auf einer selektiven und damit falschen Interpretation unseres Vergütungssystems.
Das Vergütungssystem sei langfristig orientiert und enthalte auch ESG-Ziele. Die absolute Höhe der als nachhaltig ausgewiesenen verwalteten Vermögen bei der DWS spiele aber weder 2020 noch heute eine relevante Rolle bei der Vergütung der Geschäftsführung. Die Höhe der Vergütung sei zudem angemessen. Auch das bezweifelt Greenpeace. So liegt das Gehalt des DWS-Chefs Stefan Hoops nach heute veröffentlichtem Vergütungsbericht 2022 für ein halbes Jahr bei insgesamt fast 3,8 Millionen Euro. Bereits im Vorfeld der Hauptversammlung 2021 hatten die einflussreichen Berater von Glass Lewis die Bezahlung des DWS-Chefs als exzessiv kritisiert und Aktionärinnen und Aktionären empfohlen, sie abzulehnen.
Soweit Mischa Erhardt. In Deutschland wird weniger gebaut statt mehr, obwohl die Mieten steigen. Zum einen bauen Privatleute weniger neuerdings und auch die beiden großen deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und LEG haben jetzt gesagt, wir hören auf zu bauen, Neubauten kosten zu viel. Vonovia hat das gerade noch mal bekräftigt, dass Bauen sich nicht mehr lohnt. Vivien Leue, warum denn eigentlich nicht?
Ja, die Kostenseite der Immobilienunternehmen, die steigt enorm. Da geht es um Personal- und Materialkosten, vor allem aber auch die Kreditzinsen. Wir hatten es eben schon gehört. Und Vonovia-Chef Rolf Buch sagte, das Tempo des allgemeinen Zinsanstiegs sei explodiert. Also die Finanzierungskosten für die Branche, sagte er, und eben dann auch für seinen Konzern, die seien in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit gestiegen. So, und das kann nicht 1:1 auf die Miete umgelegt werden. Vonovia hat zwar zum Teil schon die Mieten erhöht, aber das ist nur begrenzt möglich. Also bleiben höhere Kosten am Unternehmen hängen. Hinzu kommt nun, dass die Immobilienpreise langsam sinken oder sich zumindest auf einem etwas niedrigeren Niveau stabilisieren. Die Zeiten der Rekordpreise, die sind aber wohl vorbei. Und das heißt für ein Unternehmen wie Vonovia mit mehr als 500.000 Wohnungen eben, dass auch der Bestand weniger wert ist.
Aber trotzdem hat Vonovia ja noch Gewinn gemacht.
Ja, das hat Vonovia, Umsatz und das operative Ergebnis auch. Die sind 2022 kräftig gestiegen. Also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das EBITDA, stieg um gut 22% auf rund 2,8 Milliarden Euro. Und die Immobilienbranche, die guckt immer noch auf eine andere Zahl, nämlich FFO, Funds from Operations, also das operative Ergebnis. Auch die Kennzahl erhöhte sich um 20% auf knapp über 2 Milliarden Euro. Diese Zahlen, die sind auch dank der Übernahme von Deutsche Wohnen so stark gestiegen und Konzernchef Rolf Buch sagte schon, das operative Ergebnis werde im laufenden Jahr wohl zurückgehen. Und unterm Strich muss man auch sagen, ergab sich im laufenden Jahr ein Verlust von 669 Millionen Euro und immerhin im Jahr zuvor nach einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro. Und da sind vor allem Abschreibungen schuld, ich sagte es eben, auf zum Beispiel das Immobilienportfolio.
Also die Zeiten am Immobilienmarkt sind nicht mehr so rosig, vor allem weil die Zinsen steigen und dadurch bauen Vonovia und andere Wohnungsbaufirmen auch weniger. Die Leidtragenden sind im Endeffekt die Mieter, weil dadurch die Mieten steigen, aber auch die Anleger. Wieso?
Ja, sie erhalten weniger bis auch gar keine Dividenden mehr. Vonovia teilte gestern Abend überraschend mit, dass man die Dividende für das vergangene Jahr deutlich kürzen will. Statt 1,66 Euro pro Aktie wird der Konzernchef der Hauptversammlung nur noch 85 Cent je Aktie vorschlagen. Es war zwar tatsächlich mit einem Rückgang auch gerechnet worden, aber mit einem kleineren. Allerdings, ich habe es eben schon angedeutet, viele Wettbewerber, zum Beispiel LEG Immobilien, die haben die Dividende für 2022 ganz gestrichen. Sie wollen mit dem Geld die Kapitalbasis stärken, denn ja, im Umfeld steigender Zinsen und höherer Baukosten bei gleichzeitiger Mietendeckelung, das hatten wir ja gerade erklärt, ist das eben auch wichtig. Und ich denke, es ist eine Trendwende zu sehen und dieser Trend wird aber länger anhalten. Also die Belastungen für Immobilienbesitzer und gerade große Immobilienunternehmen, die bleiben weiterhin hoch.
Keine guten Nachrichten. Danke, Vivian Leue. Vielleicht erinnern Sie sich, vor ungefähr 30 Jahren in den 80ern, da starben in Deutschland mehr als 1000 Menschen, weil sie Blutplasma erhalten hatten, das mit HIV verseucht war. Das war eine ziemliche Tragödie damals. Grundsätzlich aber ist Blutplasma immer noch so begehrt, dass damit Milliarden verdient werden. Und einen der Großen im Geschäft stellen wir jetzt vor im Firmenporträt, den amerikanischen Konzern CSL. Zudem gehört auch der Marburger Pharmakonzern Behring. Und Behring hat für Bluter gerade ein ganz neues Medikament entwickelt. Eines der teuersten Medikamente der Welt. Heike Wipper führt über einen der Großen im Plasma-Geschäft.
3,5 Millionen Dollar, etwa 3,3 Millionen Euro. Das ist der Preis für eine einzige Spritze mit Hemgenix, dem derzeit teuersten Arzneimittel der Welt. Im Februar hat es nach der Zulassung in den USA auch eine bedingte Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde erhalten. Hemgenix ist ein gentherapeutisches Präparat des US-Herstellers CSL Behring. Im Namen steckt noch der einstige Nobelpreisträger Emil von Behring, 1901, ausgezeichnet für seine Impfstoffentwicklung. Den gleichnamigen Behring-Werken aus Marburg wurden nach vielen Übernahmestationen am Ende diese drei Buchstaben vorangestellt: CSL für Commonwealth Serum Laboratories. Der Stammsitz von CSL ist im australischen Melbourne. CSL Behring wird aus den USA geführt, aus Pennsylvania. Nichts weniger als Leben zu retten, ist der Geschäftszweck des Biotech-Riesen CSL, sagt zumindest die Werbung. We're not just helping save lives. We're saving life. Hemgenix, das derzeit teuerste Arzneimittel der Welt, soll gegen schwere bis mittelschwere Formen der Bluterkrankheit helfen, gegen Hämophilie B. Und warum der enorme Preis? Vielleicht deshalb, weil sich auch die Vertriebs- und Marketingkosten hauptsächlich für die Einführung von Hemgenix um 65% erhöhten. So zumindest Joy Linton, die Finanzchefin von CSL.
Sales and marketing costs increased by 65%, which was driven by the marketing and commercial activities for the Hemgenix launch, as well as the incorporation of CSL V4.
Hemgenix ist das erste Gentherapeutikum, das gegen die Bluterkrankheit helfen soll. Das Geschäftsfeld von CSL, das Gerinnungsfaktoren für Bluter umfasst, Immunoglobin zur Therapie von Immunschwäche und Antikörper zur Bekämpfung von Krankheitserregern, ist in 10 Forschungs- und Produktionsstätten eingeteilt. Eine davon ist CSL Behring in Marburg. Die Basis des Geschäfts von CSL ist Blut. Genauer das Blutplasma. Der flüssige und zellfreie Bestandteil des Blutes, in dem eine Vielzahl lebensnotwendiger Substanzen enthalten sind. Plasma, den wertvollen Rohstoff, sammelt CSL Behring fast ausschließlich in den USA. Anders als im CSL-Stammland Australien und vielen Ländern in Europa werden Spenderinnen und Spender für ihr Plasma bezahlt und die regulatorischen Anforderungen sind niedrig. In Deutschland erhalten Plasmaspender auch Geld, aber bei der Blutabnahme müssen Ärzte anwesend sein. Und das Geschäft von CSL läuft. Fürs zweite Halbjahr 2022 wurde ein Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar verbucht, 10% mehr als im Vorjahr. Und das ist erst der Anfang, sagte Firmenleiter Paul McKenzie.
As we take a look at the need for IG across the globe, There's still a growing need for IG for multiple indications.
Es gebe einen steigenden weltweiten Bedarf für den vielfältigen Einsatz von Immunoglobulinen, sagte der 54-Jährige über den lukrativen Eiweißstoff, der jetzt sogar gegen Covid-Erkrankungen eingesetzt werden soll. McKenzie, gelernter Chemieingenieur, trat vor 4 Jahren in das Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern ein und wechselte Anfang dieses Monats auf den Chefposten. Davor war er bei dem US-Biotech-Konzern Biogen tätig. Gegenwärtig will CSL Behring deutlich mehr Plasmaspender in seine 275 Zentren in den USA locken. $100 für die erste Spende und bis zu $500 pro Monat werden für mehr Spenden gezahlt. Und 7 neue Zentren werden aufgemacht. Kritiker wie die Journalistin Kathleen McLaughlin beobachten die Expansionspläne mit großer Sorge. Die meisten Zentren der Branche befinden sich in ärmeren Gegenden, sagte sie in einem Interview mit Bloomberg Radio. Dass Spender ausgenutzt werden, findet CSL ganz sicher nicht. Als die US-Grenzbehörde Tausenden von Mexikanern vor 2 Jahren plötzlich verbot, in die USA einzureisen, um Plasma an der amerikanisch-mexikanischen Grenze gegen Geld zu spenden, was in Mexiko verboten ist, reichte CSL bei der US-Regierung einen Antrag zur Wiedereröffnung der Grenze ein. Die Begründung? Das Plasma sei für die Produktion lebensrettender Medikamente in der ganzen Welt notwendig. Das Argument zog. Gut so, sagte Peter Jaworski, Ethikprofessor an der Georgetown-Universität in Washington. Die ganze Welt sollte Spender für ihr Plasma entschädigen. Laut TMR Research wird sich der weltweite Markt für Blutplasma innerhalb der nächsten 7 Jahre auf $90 Milliarden fast verdoppeln. Höchste Zeit, dass Länder in der ganzen Welt entscheiden, wie sie ihre Spender und Patienten am besten schützen. Auch die Frage, wie die Gesundheitswesen der Welt damit umgehen, dass der medizinische Fortschritt ihre derzeitigen Möglichkeiten übersteigen könnte, ist noch längst nicht zu Ende diskutiert. Auch Hemgenix, die Millionenspritze für Bluterkranke, wirft Fragen auf, denen sich der Biotech-Riese CSL noch stellen muss.
Das war das Firmenporträt. Die Kolleginnen und Kollegen bei den Zeitungen kommentieren heute fast alle die Europäische Zentralbank, die Leitzinsen nochmal deutlich erhöht hat. Die Wirtschaftswoche schreibt dazu:
Hätte die EZB auf die seit Wochen angekündigte Zinsanhebung um 50 Basispunkte auf nunmehr 3,0% für den Einlagensatz und 3,5% für den Hauptrefinanzierungssatz verzichtet, hätte sie die Märkte noch mehr verunsichert. Die Investoren hätten dies als Zeichen interpretiert, dass die Geschäftsbanken noch mehr Leichen im Keller haben, von denen die EZB als Bankenaufseherin weiß. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert: Leitzinsen bleiben das dominierende Instrument für die Sicherung der Geldwertstabilität. Für die Sicherung der Stabilität der Finanzmärkte verfügen Zentralbanken über andere Instrumente, wie die vorübergehende Bereitstellung von Kreditlinien. Die EZB hatte sich im Kampf gegen die Inflation zu lange zu wenig zugetraut. Endlich legt sie die notwendige Konsequenz an den Tag. Auch die Süddeutsche Zeitung begrüßt den Zinsschritt. Das hilft nicht nur gegen die Inflation, sondern setzt auch ein Zeichen. Wir vertrauen darauf, dass der Bankensektor das locker aushält. Trotzdem gibt es den Zielkonflikt natürlich. Wie oft hat man in den vergangenen Jahren gehört, dass man sich keine Sorgen über Inflation machen müsse? Denn falls sie komme, stünden die Notenbanken bereit zu handeln. Jetzt zeigt sich, dass das nicht so einfach ist, wie von manchen frech behauptet. Es ist im Gegenteil unheimlich schwierig. Die Zeitung Freies Wort aus Suhl gibt zu bedenken: Die Inflationsrate ist mit 8,5% im Euroraum noch immer so exorbitant hoch, dass die Zentralbank jetzt nicht nachlassen darf. Geldwertstabilität ist ihre wichtigste Aufgabe. Immerhin mehren sich die Anzeichen, dass die Teuerungsrate und damit auch die Zinsen bald wieder sinken könnten. Vom billigen Geld loszukommen ist ein unumgänglicher Prozess, auch wenn er zunächst den Wohlstand schmälert.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Es ist nicht so einfach mit den neuen Windkraftanlagen. Auch bei gutem Willen läuft da nicht alles wie am Schnürchen. Und es liegt nicht nur am Widerstand von Menschen, die kein Windrad im Garten haben wollen. Ich lade Sie herzlich ein, sich das gleich bei Deutschland heute nochmal anzuhören mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.